Morgen. Vielleicht ganz kurz zu dem, was Valentino gerade gesagt hat. Ich finde das ganz spannend, dass man auch mal so ein Thema hier auch wählt, weil ich doch glaube, dass wir auch unterbewusst immer viele Sachen so machen und tun und uns eigentlich gar nicht den Kopf drüber machen. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du das auch mal so angesprochen hast, weil ich glaube auch, dass wir oft viel zu leichtfertig mit Worten umgehen und uns darüber nicht bewusst sind. Deswegen finde ich das sehr spannend, das auch sehr sich mal zu sehen. Ich wollte heute mit euch über etwas sprechen, was in die gleiche Richtung geht. Wisst ihr, wir leben ja in einer modernen Zeit. Also viele sagen ja, ich bin froh, dass ich in dieser Zeit lebe und nicht im Mittelalter oder noch weiter zurück. Wenn man so sieht, wie die Lebensverhältnisse damals waren, wie die Leute, ja, wie alt sie geworden sind, unter welchen Umständen sie leben mussten. Ich habe einmal von jemandem gehört, damals gab es ja gar keine Zahnpasta. Haben die sich nicht die Zähne geputzt früher? Wie war das denn? Wie war das denn so beim Knutschen? Wenn man so jemanden knutscht, der sich nie die Zähne geputzt hat. Immer ganz banal, ne? Gut, dass ich jetzt lebe. Gut, dass ich heute lebe. Gut, dass ich in einer Zeit lebe, wo wir wirklich sagen können, wir leben in der modernen Zeit. Und zu diesem Thema moderne Zeit, so wird auch die Zeit übrigens auch genannt, die wir jetzt haben, die Neuzeit, die moderne Zeit, habe ich mal eine Paradoxie gelesen. Ich kenne den Autor nicht, aber ich fand das schön, so ein Paradoxon, was so aus seiner Sicht diese moderne Zeit beschreibt. Und ich würde sie heute gerne mal vorlesen und sehen, ob ihr das vielleicht ähnlich seht oder teilen könnt, zumindest ein paar Punkte von diesen Paradoxen. Und eine Paradoxie für die, die es nicht wissen, was das bedeutet, das sind Aussagen, Gedankengänge, die scheinbar sich widersprechen, aber faktisch doch, wenn man genau darauf achtet, Aussagen tätigen, die wirklich verborgene Schätze haben. Und wenn man richtig darüber nachdenkt, auch sagt, da ist was dran. Obwohl das vielleicht so übertrieben erstmal klingt. Und ich würde gern diese Gedanken von diesem unbekannten Verfasser gern mit euch mal durchgehen. Das fängt an, das Paradoxon unserer Zeit. Und er sagt, wir haben heute höhere Gebäude als früher, aber kürzere Geduldsfäden als früher. Einfach mal sacken lassen. Wir haben breitere Autobahnen, aber einen deutlich engeren Horizont. Wir haben heute größere Häuser und kleinere Familien. Bedenkt mal, wie früher die Menschen gelebt haben. Ich weiß, wer von euch so alte Städte mal betrachtet hat, gesehen hat, die Häuser waren nicht wirklich groß. Ich war mit meiner Frau, habe einiges schon sehen dürfen. Unter anderem waren wir in Edinburgh und haben uns das Schloss angeguckt von den damaligen Königsfamilien. Und wenn man sieht, wie so Könige gehaust haben, wie groß die Wohnungen waren, wie groß die Räume waren, die waren schon ganz schön klein. Heute haben wir große Häuser, aber wer wohnt in diesen großen Häusern? Spannend. Wir haben mehr Komfort, also viel mehr Luxus, aber deutlich weniger Zeit. Wir haben mehr akademische Grade, also gebildete Leute, aber weniger Verstand. Wir haben mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen. Wir haben deutlich mehr Experten als früher, aber auch deutlich mehr Probleme. Wir haben bessere Medizin, aber weniger Wohlbefinden. Ich glaube, es gab kaum eine Zeit, in der es mehr Menschen gab, die psychische Probleme hatten, als in dieser modernen Zeit jetzt gerade. Und das über alle Altersgruppen. Im Grunde genommen können wir sagen, wir trinken zu viel, wir rauchen zu viel, wir geben sehr leichtsinnig Geld aus, wir lachen zu wenig, fahren viel zu schnell, werden auch sehr schnell wütend, verlieren oft die Geduld, bleiben zu lange wach und stehen morgens müde auf. Wer von euch ist heute Morgen richtig entspannt, ausgeruht und könnte sagen, ich könnte heute Bäume ausreißen, so gut geht's mir? Einer. Das ist so ähnlich wie jemand, der mal im Krankenhaus war mit mir zusammen, da lag und der wollte unbedingt raus aus dem Krankenhaus. Er hatte OP hinter sich und hatte keine Lust mehr im Krankenhaus zu liegen. Und dann kam der Arzt und fragte ihn so, sagen Sie mal, Herr, wie geht's Ihnen denn? Herr Doktor, ich könnte Bäume ausreißen. Nach dem Motto, ich kann sofort hier raus. Und da hat der Doktor geantwortet, Sie können nicht mal Bumserbäumchen ausreißen. Sie bleiben mal schön hier und bleiben tiefenentspannt und warten, bis Sie wirklich gesund sind. Aber diese Haltung, diese Selbstüberschätzung ist immer noch da. Wir lesen zu wenig und beten zu selten. Wir haben unseren Besitz deutlich vermehrt, aber unsere Werte haben sich deutlich verringert. Wir reden zu viel, lieben zu selten und hassen zu oft. Wir haben gelernt, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, aber nicht richtig zu leben. Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, nicht den Jahren aber leben. Wisst ihr, wenn ich so sehe, wie so bestimmte Menschen, auch in meinem Umfeld, wie sie wirklich leben und alles dafür tun, um noch länger zu leben, muss ich mich oft fragen, ist das Leben, was du da lebst, wirklich lebenswert? Will ich so alt werden, wenn ich so leben müsste? Wir waren auf dem Mond und sind zurückgekommen, gerade jetzt wieder vor kurzem, ich glaube gestern sind sie zurückgekommen oder vorgestern war das, glaube ich, haben aber Schwierigkeiten, die Straße zu überqueren, um den Nachbarn kennenzulernen. Ich bin da übrigens der Erste. Ich wohne seit über 20 Jahren in dem Haus, wo ich jetzt wohne. Und wenn er mich fragen würde, wen ich von den Nachbarn kenne, nicht viele. Also das ist ein Satz, den kann ich sofort für mich persönlich unterschreiben. Wir haben den Weltraum erobert, aber nicht unser Inneres. Wir haben Größeres vollbracht, aber nicht wirklich Besseres. Wir haben die Luft gereinigt, aber unsere Seele verschmutzt. Wir haben das Atom bezwungen, aber nicht unsere Vorurteile. Wir schreiben mehr, lernen aber weniger. Wir planen mehr, erreichen aber weniger. Wir haben gelernt zu hetzen, aber nicht zu warten. Auch da, wenn ich mit bestimmten Leuten spreche und frage, wie war euer Tag? Die Antwort, die zu 99% kommt, ist ganz schön stressig. Und dann fragt man sich, warum war es denn so stressig? Und wenn man darüber mal nachdenkt, warum ist unser Leben immer so stressig? Lohnt es sich, darüber nachzudenken. Wir bauen immer mehr Computer, um mehr Informationen zu speichern, um mehr Kopien als je zuvor zu erstellen, aber wir kommunizieren deutlich weniger. Er kommt zu dem Punkt und sagt, das ist eigentlich die Zeit von der Fast Food, also schnell essen und langsam verdauen. Von großen Männern mit kleinen Charakteren. Von hohen Gewinnen und oberflächlichen Beziehungen. Dies ist die Zeit von zwei Ankommen, aber mehr Scheidungen. Allein das, ne? Wenn man überlegt, was jetzt auch gerade wieder so auch in unserem Land diskutiert wird, dass man mehr arbeiten muss, dass auch vor allem Frauen mehr arbeiten sollten und dass wir diese Ungerechtigkeit, die vorherrscht, nämlich den Frauen das schwer zu machen zur Arbeit, dass wir das eliminieren müssen. Die Frauen sollen die Möglichkeit haben, auch, wenn sie es denn möchten natürlich, deutlich mehr zu arbeiten. Wir haben eine Zeit, wo wir zwei Einkommen haben, aber mehr Scheidungen. Von prächtigen Häusern, aber zerbrochenen Familien. Dies ist eine Zeit von Kurztrips, von Wegwerfwindeln, einer oberflächlichen Moral, eine Zeit von Übergewicht. Ich glaube, noch nie in dieser Zeit oder seitdem es die Welt gibt, gab es so viele Menschen mit Übergewicht. Das ist eine Zeit mit Pillen, die alles können, die können dich aufmuntern, die können dich beruhigen, die können dich aber auch letztendlich so weit bringen, dass du sogar stirbst. Wenn man diese Interpretation dieses Menschen, wie hat, ich kenne diesen Autor nicht, aber wenn man diese Sachen so hört, dann wird einem ziemlich düster, oder? Also das war jetzt nicht unbedingt eine moderne Welt, in der ich gerne leben wollen würde. Wenn mir das einer vorher erzählt hätte, willst du in so einer Welt leben mit diesen ganzen Aufzählungen, würde ich sagen, nee, lieber nicht, lieber ins Mittelalter zurück. Ohne zu wissen, wie es da war. Aber der wichtige Weg, und deswegen wollte ich es hier nochmal aufführen, ist, wir merken jetzt das oft gar nicht mehr, dass wir in so einer Zeit leben. Wir sind selbst in so einem Kreis, in so einem Rad drin und stellen uns gar nicht klar und werden uns gar nicht bewusst, wo wir eigentlich drinstecken. Und wenn wir nicht akzeptieren können, dass diese sogenannte moderne Welt, in der wir leben, sich in diese Richtung wirklich entwickelt hat, werden wir aus diesem Teufelskreis auch nicht rauskommen. Wenn ich nicht akzeptiere, dass ich jetzt zwar Wohlstand anscheinend habe, wir haben größere Häuser, größere Autos, mehr Einkommen, ich kann die Welt bereisen, aber im Grunde genommen rastlos bin, dann habe ich ein Thema. Aber heute, und das ist die gute Nachricht, können wir auch für uns entscheiden, wollen wir über das nachdenken, über unser eigenes Leben? Wollen wir uns die Frage stellen, ist alles das, was wir machen, wir, aber ich spreche jetzt von der gesamten Welt, ist das alles richtig, was wir tun? Ist es das, was wir wirklich wollen? Oder geht es eher darum, dass wir jemandem gefallen wollen, dass wir im System passen wollen, dass wir einfach diese Anerkennung suchen, dazugehören zu dürfen? Wollen wir uns wirklich über diese Fakten, Tatsachen, über diese Realität der modernen Welt Gedanken machen oder sagen wir, nee, will ich gar nicht. Ist auch unsere Entscheidung, müssen wir nicht. Ich mache das so weiter, ich bin eigentlich so zufrieden, wie es ist und blenden das einfach aus, bis wir irgendwann mal in so einen Punkt kommen, wo es nicht mehr auszublenden ist, weil wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr so können, wie wir wollen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wir sind diejenigen, die es entscheiden dürfen, weil auch die Bibel, und das ist mir wichtig, nutzt auch viele Paradoxien, um deutlich zu machen, um uns aufzurütteln, um uns zu sagen, liebe Menschen, passt auf, was ihr tut. Und genau deswegen hat auch Gott ganz bewusst in seinem Wort viele Paradoxien aufgeführt, die uns zum Nachdenken bringen sollen. Lass uns mal zusammen bitte einige Stellen anschauen, die ich meine. Also nur exemplarisch jetzt. Ich möchte mal zum Thema Gesundheit so eine Paradoxie bringen, die in dem Wort Gottes steht. Markus 8, Vers 35. Lass uns das mal zusammen anschauen. Da sagt uns das Wort: Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer bei seinem Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Wir, die wir hier im Raum sind, können mit diesem Satz was anfangen. Viele, die nicht hier im Raum sind, die mit Gott und der Bibel nichts zu tun haben, werden sagen, was will er damit eigentlich sagen? Aber genau darum geht es Gott. Er will diesen Satz genauso schreiben oder hat ihn so schreiben lassen, weil er wollte, dass man darüber nachdenkt. Denn wer sein Leben retten will, und viele Menschen wollen ihr Leben retten, wir wissen, dass es viele Menschen gibt, gerade jetzt wieder, so eine richtige Bewegung sogar, wie man sein Leben unsterblich gestalten kann. Hier heißt aber es in seinem Wort, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Lass uns ein zweites Thema nehmen, ein zweites Beispiel. 2. Korinther 12, Vers 10. Da geht es um das Thema Schwachheit und Stärke. Wir haben vorhin was gelesen zu Schwachheit und Stärke. Was sagt die Bibel dazu? 2. Korinther 12, Vers 10. Da heißt es, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was soll die Welt mit diesem Satz anfangen? Die verstehen das nicht. Johannes 15, Vers 5. Hier geht es darum, was wir Menschen aus Sicht Gottes überhaupt tun können, wenn wir ohne ihn unterwegs sind, was ja die meisten von uns Menschen sind. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir kennen aus der Bibel sogar schon das Beispiel vom Turm von Babel, wo die Menschen versucht haben, eigentlich seit Anfang an, Gott ähnlich zu werden. Sachen zu tun ohne Gott, sich darzustellen ohne Gott. Und wir haben die Ergebnisse gelesen. Die sind immer gescheitert. Und in dieser modernen Zeit, in der wir jetzt leben, meinen wir noch mehr, Gott nicht zu brauchen. Wir können alles selber machen. Ey, wir können Hochhäuser bauen, dann träumen die Leute von. Wir können zum Mond und wieder zurück. Das war, glaube ich, die längste Strecke, die sie jemals geschafft haben, ein Mensch. Von der über eine Million, wie viele Kilometer waren das? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Millionen von Kilometern, über eine Million Kilometer sind sie gefahren. Und das haben sie vorher nie geschafft. Also wir sind unbesiegbar. So ist so eigentlich die Meinung. Und die Bibel sagt hier aber, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Hier gibt es einen Satz, wo die Menschheit sagen wird, das kann ja gar nicht stimmen. Was erzählt ihr da? In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Wer von euch glaubt das? Wenn wir draußen fragen würden, wer glaubt von euch, dass geben glücklicher macht als nehmen? Die würden doch alle denken, komm, ihr habt alle ein Problem. Was stimmt doch mit euch nicht? Was ist da bei euch falsch? Was läuft da falsch? Wer hat euch da mit einer Gehirnwäsche verpasst? Demut, auch ein Wort, was in dieser Welt nicht wirklich reinpasst. 1. Petrus 5, Vers 5. Da geht es jetzt um die jüngeren Menschen, aber es geht eigentlich um jeden. Aber gezielt hier geht es in diesem Vers um jüngere Menschen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und in Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Jeder, der in dieser Welt was geworden ist, weltlich betrachtet, kann und wird diesen Satz niemals unterschreiben. Demut ist Schwäche. Demut bedeutet, sich nicht durchsetzen können. Demut bedeutet, nichts zu melden zu haben. Das passt nicht in unsere Welt. Gott sagt genau das Gegenteil. Gott sagt, Stolz ist das Problem und Demut ist die Lösung. Also ein Paradox, was wirklich zum Nachdenken schreit. Und trotzdem, und deswegen liebe ich unser Wort so gern von der Bibel, sie widerspricht komplett den weltlichen Anschauungen. Und ich möchte noch ein letztes Beispiel nehmen, und da geht es um das Thema Reich und Arm. 2. Korinther 6, Vers 10. Hier schreibt Paulus, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die noch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Wisst ihr, Paulus hat in seinem Dienst sehr viel Leid erlebt. Und doch war er immer, so lesen wir es in seinem Wort, alle Zeit erfreut. Viel Leid und trotzdem erfreut. Man braucht nicht zu erwähnen, dass er viel Ablehnung auch bekommen hat, als er das Evangelium verkündet hat. Und wir kennen ja sein Leben. Er hatte alles, hat alles aufgegeben und hat dann eigentlich menschlich betrachtet nur Nachteile gehabt. Er hat viel besitzt und dann nichts mehr. Wir lesen am Ende, als er als Apostel unterwegs war, lesen wir nirgendwo, dass er irgendwas besessen hat. Keine Grundstücke, keine Wertgegenstände, kein Haus, gar nichts. Es wird berichtet, dass er eigentlich nichts hatte. Und doch war er im gewissen Sinne super glücklich, weil er alles hatte, was er brauchte. Er hat verstanden und hat erlebt, was die Bibel eigentlich besagt, wenn es darum geht, die Verbindung zu Gott zu haben. Er hatte nichts, aber im gewissen Sinne hat er doch alles, was zählt. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir sollen uns keine Schätze hier auf dieser Erde sammeln, sondern sollen uns himmlische Schätze sammeln. Die Bibel weiß, dass die Erde hier irgendwann an einen Punkt kommt, wo wir merken werden, dass sie uns nichts zu bieten hat eigentlich. Und das, was wir dachten, was sie uns zu bieten hat, nichts ist, was wirklich glücklich macht. Jeder von euch hat das mit Sicherheit auch schon erfahren, dass man auf irgendwas Bestimmtes hingearbeitet hat oder was Bestimmtes hingespart hat, weil man das unbedingt haben wollte. Und man hat es manchmal sogar Jahre dafür gebraucht, um das zu erreichen. Und sobald man es erreicht hatte, wo man jetzt eigentlich sagen müsste, jetzt hast du es doch geschafft, jetzt müsstest du doch super glücklich sein, stellst du fest, wisst ihr, es gibt einen Punkt im Leben, wo du dann merken wirst, dass das, was die Welt uns bieten kann, was ich mir mit Geld kaufen kann, das macht mich nicht wirklich glücklich. Und deswegen kann ich noch größere Häuser bauen, noch größere Autobahnen bauen, noch größere, was ich. Aber im Endeffekt hat der Mensch, der das vorhin geschrieben hat, der über die Paradoxien gesprochen hat, der hat recht. Aus meiner Sicht hat er recht. Und die Bibel beschreibt es ja auch. Nicht umsonst heißt es in Matthäus 6, in den Versen 19 bis 21, als Zusammenfassung von all dem, was wir gerade eben gehört haben. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und warum das Ganze? Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn unser Herz, ihr Lieben, da geparkt ist, wo ich von vornherein weiß, dass es nicht Frucht bringen kann, dann haben wir verloren. Wenn unser Herz da ist, wo uns die Menschen sagen werden, ihr habt sie nicht mehr alle, das kann man doch nicht glauben, was da die Bibel sagt. Das kann doch nicht sein. Geben ist besser als nehmen, was soll das denn heißen? Oder Demut und Stolz. Aber wir, die wir schon sowas erfahren durften, wissen, dass die Bibel recht hat. Und es ist wirklich so, ich habe selbst erfahren, glaubt mir das. Geben ist wirklich glücklicher als haben. Wenn ich sehe, dass ich einen Menschen glücklich machen konnte, weil ich ihnen helfen konnte, oder das gibt mir was, viel mehr und es ist viel nachhaltiger, als wenn ich nur nehme. Jetzt könnte einer von euch sagen, ja, du hast ja auch leicht reden, ihr habt ja auch einiges. Ne? Ja, stimmt. Und wir genießen das auch. Aber ich weiß, dass alles, was ich habe, in einem Tag Erfolg sein kann. Es braucht nur eine Diagnose kommen, eine Krankheitsdiagnose kommen, dann ist es vorbei. Dann habe ich nichts mehr. Es braucht nur einen Jobverlust kommen, was immer passiert. Und das ist mir bewusst, deswegen ich genieße schon, was ich habe, aber mir ist schon klar, dass das nicht das Normale dieser Welt ist. Und dass das nicht das ist, was mich glücklich macht. Was mich glücklich macht, seid ihr. Die Beziehung zu euch. Die Beziehung zu meinem Herrn. Das ist das, was glücklich macht. Und wir haben vor einer Woche Ostern gefeiert. Und Ostern ist nicht nur ein Familienfest, wie für viele Menschen leider doch. Oder eine Zeit, wo man mal ein paar Tage Urlaub hat. Ostern ist die Einladung von Gott, an uns alle, eine neue Hoffnung zu suchen und zu finden. Ostern ist die Bereitschaft von Gott, uns nochmal darauf aufmerksam zu machen, es gibt mehr auf dieser Welt als nur Weltliches. Mitten in dieser modernen Welt, in der uns oft was vorgemacht wird, auch durch die Werbung, durch unsere Vorbilder, die wir auch dann sehen, und gerade jetzt mit diesen Social Media, ist es ja noch viel, viel schlimmer als früher. Da wird uns eine Welt verkauft, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und doch fallen viele von uns und fallen viele Menschen darauf rein. Und in dieser Zeit kommt Ostern genau zum Punkt. Und Ostern ist nicht nur an einem bestimmten Tag. Ostern ist die Aussage, es gibt noch Hoffnung. Hoffnung, und das sehen wir in den Herrn Jesus Christus selbst, das über den Tod hinausgeht. Und das ist das, was das Wichtigste ist, was wir mitnehmen sollen. Wisst ihr, wenn man mit Menschen spricht über den Glauben und was macht uns stark und was glaubt ihr eigentlich? Und wir haben es ja oft auch erlebt, dass selbst Paulus, als er bei den Griechen unterwegs war und über Gott gesprochen hat, die haben erstmal alle zugehört und fanden das alle auch interessant, was er gesagt hat. Also die meisten zumindest. Als er aber anfing und sagte, dass da jemand gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann war Schluss. Dann haben sie viel bekloppt abgestempelt. Das kann ja nicht sein. Wo gibt es denn sowas, dass jemand von den Toten aufersteht? Aber das ist die Message von Ostern. Und wenn ich das wirklich glaube, dass es das sogar gibt, dass der Tod besiegt ist, dann ist eine Perspektive ganz anders zu sehen. Dann brauche ich mich nicht festhalten an irgendwas. Ich muss auch keine Angst haben, dass irgendjemand anderes mein Haus haben wird irgendwann mal. Das ist normal, weil ich weiß, ich werde woanders sein. Und gerade heute darfst du wieder für dich neu entdecken, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Ich kann euch nur wirklich ermutigen, was ich mir auch immer wieder selber sagen muss, leider, weil ich das hier zwar oft predige, aber selber auch nicht immer mache. Ich kann euch wirklich nur ermutigen, bleibt einfach mal stehen. Bleibt stehen und hört zu, was euch Gott zu sagen hat. Und glaubt mir, es ist super schwer, stehen zu bleiben und zuzuhören. Ich weiß nicht, wer von euch das mal geübt hat. Ich habe jetzt durch meine Blutdruckmessung muss ich manchmal 5 Minuten sitzen bleiben und darf nirgendwo hingucken. Und soll einfach nur 5 Minuten stehen, damit der Blutdruck dann richtig gemessen werden kann. Ihr wisst nicht, wie lange 5 Minuten sind. Ich muss mal einen Timer setzen, weil ich das kann nicht, sind schon eine halbe Stunde rum. Da waren gerade mal 3 Minuten durch. Und da wird mir bewusst, dass ich nicht mehr in der Lage bin, 5 Minuten zu sitzen, an nichts zu denken und einfach nur mal runterzufahren. Probiert das mal bei euch aus. Setzt euch mal in euren Zimmerchen, wenn ihr alleine seid, und versucht mal nichts zu tun. Ich muss es jetzt tun wegen dem Blutdruck messen. Aber wenn man es nicht machen müsste, ne, da ist mir klar geworden, wie schwer es ist, einfach stehen zu bleiben, einfach mal zuzuhören und darüber nachzudenken, was Gott uns eigentlich anbieten möchte. Gott ist da und möchte jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde uns mit offenen Armen empfangen, um uns eine Welt zu zeigen, die nichts mit dieser modernen Welt zu tun hat. Eine Welt zu zeigen, die Ewigkeitswert hat. Und Martin hat das heute Morgen schon vorgelesen. Lass uns das nochmal zum Schluss tun. Epheser 2, die Verse 11 bis 13. Das ist das, was uns Gott durch sein Wort verspricht. Eine Welt, die man mit den Gedanken so nicht erfassen kann. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, also in dieser modernen Welt wart, was ich gerade beschrieben habe, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bedürfnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Das ist Ostern. Das Angebot steht für uns alle, dass wir neu anfangen dürfen, dass wir eine Welt kennenlernen, die mit dieser modernen Welt, die wir hier erleben, nichts zu tun hat. Eine Welt, die verspricht, aber auch die hält, was es verspricht. Und dafür müssen wir uns einfach die Zeit nehmen. Geht das mal für euch durch, wirklich. Denn selbst wenn wir in dieser Welt schon sind, in dieser neuen Welt, in der sind wir, die meisten von uns sind ja da, trotzdem erleben wir, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir gestresst sind, dass wir gefrustet sind, dass wir nicht zufrieden sind. Das erleben wir, das erlebe ich auch. Und da muss man sich fragen, warum das so ist. Und wenn man ehrlich ist, muss man sich wirklich auch vor Augen halten, dass wir immer noch von dieser Welt getrieben werden. Und dass es schwerfällt, loszulassen. Dass es schwerfällt, sich auch von den Maßstäben der Menschen, die um uns herum sind, zu lösen. Es fängt ja schon damit an, jetzt, ich bin froh, dass ich nicht mehr so jung bin und mir jetzt nicht Gedanken machen muss, wo ich hinziehen möchte, was ich mir kaufe, was ich nicht kaufe. oder wo ich jetzt anfange zu arbeiten, das ist ja Stress. Was? Du hast dir nur eine Wohnung so gekauft? Wo ist denn der Grundstück? Wie viel Platz habt ihr da? Oder was? Du musst so viel dann um den Haus noch machen. Das ist ja richtig Arbeit. Wie wollt ihr das wirklich durchziehen? Diese Vergleichbarkeit, die mittlerweile da ist, dieses sich rechtfertigen müssen, das ist anstrengend und das macht krank. Und das ist ein Problem. Du hast nur so einen Job? Was ist denn da los? Was machst du denn falsch? Und ich kann euch wirklich nur ermutigen, nehmt Ostern ernst. Und wir feiern Ostern eigentlich jeden Sonntag. Haben wir auch, glaube ich, Reinhard, das, glaube ich, warst du das, Reinhard, letzte Woche? Hast du das, glaube ich, gesagt, ne? Warum wir nicht bewusst nur einmal im Jahr Ostern feiern? Ja klar, feiern wir auch einmal im Jahr Ostern, aber uns geht es um den Gedanken. Dieses Angebot von Gott, das neue Hoffnung gibt, das haben wir jeden Tag. Wir können das jeden Tag erleben. Wir müssen uns aber nur die Zeit nehmen und uns wirklich Gedanken machen, wer macht mich wirklich glücklich? Wer hat die Möglichkeit, mich wirklich glücklich zu machen? Ein Paulus hat nichts besessen und behauptet von sich, super glücklich gewesen zu sein. Wohl wissend, dass er vorher alles hatte. Und das möchte ich euch einfach nur mitgeben, weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir uns bewusst machen, wir könnten deutlich glücklicher sein, wenn wir anders unterwegs wären. Gott ist derjenige, der sein Wort hält. Wir sind meistens diejenigen, die uns da nicht immer dran halten oder meinen, es doch noch besser zu können. Lasst uns drüber nachdenken und bitte gib mir mal ein Feedback, wer von euch es schafft, 5 Minuten nichts zu tun und das auch locker hinkriegt. Das würde ich gern wissen. Dann könnt ihr mir sagen, wie ihr es gemacht habt. Ich habe da wirklich meine Herausforderung gehabt. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns unseren Herrn dankbar sein für das, was er uns anbietet. Wir müssen es nur anfassen und annehmen.